HR3. Bärbel Schäfer live.
Unser Thema heute an diesem Sonntagmorgen: spurlos verschwunden auf der Suche nach vermissten Angehörigen. Und in Deutschland sind das alleine 5600 Familien, die ganz aktuell Angehörige vermissen. Und es gibt im ZDF eine Sendung, die auch dieses Thema Vermisste immer wieder aufgreift. Und ich glaube, es ist ein Format, was jeder von uns kennt: Aktenzeichen XY. Und mit dem Kopf und Moderator der Sendung, Rudi Zerne, bin ich jetzt im Gespräch. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, das ist die Zahl. 5600 Menschen werden vermisst. Wie viele oder welche Fälle landen denn in Ihrer Sendung, Herr Zerne?
Ich kann Ihnen jetzt gar keine genaue Zahl nennen, aber es ist ja immer so, dass wir im Prinzip der verlängerte Arm der Polizei sind. Die Öffentlichkeitsfahndung ist ein sehr beliebtes, sehr probates Mittel. Und in diesen Fällen geht es ja immer darum, dass Hinweise aus der Öffentlichkeit über den Verbleib, über irgendwelche Beobachtungen, über Hinweise gesucht werden. Und wenn die Polizei sagt, hier gibt es einen Fall, das wird an diesem Mittwoch auch wieder der Fall sein. Da geht es um eine Person, die seit mehr als einem Jahr vermisst wird, ein 86-jähriger demenzkranker Millionär, bei dem man davon ausgehen muss, dass Gefahr für Leib und Leben herrscht. Und deswegen gehen wir natürlich sofort auf diese Wünsche ein und präsentieren das.
Aber wovon hängt das ab? Das heißt, dann stößt die Polizei mit ihrer Arbeit an ihre Grenzen, wenn man die Sendung dann kontaktiert?
Richtig, das ist im Allgemeinen die Herangehensweise. Aktenzeichen ist der letzte Strohhalm, das ist in allen Fällen so und das ist bei vermissten Fällen nicht anders. Der Fall ist dann sozusagen, wie es im Jargon heißt, ausermittelt. Man, wie Sie gesagt haben, man stößt an die Grenzen und versucht es dann über die große Öffentlichkeit.
Das heißt aber auch, es gibt eine hohe Erwartungshaltung dann an die Redaktion und eben auch an die Zuschauer.
Ja klar, das ist etwas gewesen, worüber ich am Anfang auch sehr verwundert war. Ich dachte, mein Gott, das sind Fälle, die kurz vor der Auflösung stehen und deswegen schreitet jetzt Aktenzeichen ein und wir können das auf diese Art und Weise positiv lösen.
Ha, wenn es leicht geht, holt man Sie doch nicht jetzt her.
Nee, natürlich nicht. Aber die Erfolgsquote liegt bei 42%, das ist die Aufklärungsquote, das sagt die Statistik und deswegen, wie Sie sagen, ist die Erwartung natürlich sehr hoch.
Nun sammeln Sie ja, das sehen wir auch immer als Zuschauer an den ganzen Telefonleitungen und wahrscheinlich natürlich noch sehr viel mehr dann via Mail, die Zuschauerrückmeldungen. Wie sind die denn bei den Vermissten? Worauf wird da besonders geachtet?
Das kann ich gar nicht differenzieren. Wir haben ja im letzten Jahr eine Sondersendung gehabt, im Jahr davor auch. Da ging es nur um vermisste Kinder. Ausschließlich. Da ist die Aufklärungsquote, so traurig, das ist relativ gering. Wir hatten im vorletzten Jahr einen Fall, der geklärt werden konnte. Da ging es um einen Kindesentzug, also wenn es in etwa um Sorgerechtsstreitigkeiten geht oder so, das ging relativ flott. Da ist nach einem Auto gefahndet worden, da kamen gleich konkrete Hinweise rein und dann konnte man den Aufenthaltsort dieser Mutter mit ihrer Tochter sofort ausfindig machen. Also es geht da um alles. Wir können sagen, als Moderator der Sendung, aus Erfahrung kann man gar nichts sagen, weil mitunter sind Fälle so aussichtslos und können geklärt werden aufgrund eines scharfen Hinweises und manchmal läuft man immer ins Leere.
Also diese Aussage, hohe Beteiligung, gleich erfolgreiche Hinweise, das stimmt nicht?
Das stimmt nicht, wogleich, Sie können sich vorstellen, natürlich, je höher die Zuschauerquote ist, desto größer ist auch die Chance, ich glaube, das ist eine Milchmädchenrechnung, desto größer ist die Chance, dass sich vielleicht auch ein guter Hinweis ergibt.
Was heißt das denn für Sie als Moderator, gerade bei dem Thema vermisste Kinder? Sie haben ein langes Gespräch mit Natascha Kampusch eben auch geführt, wenn man weiß, dass Eltern dahinter stehen, die natürlich hoffen, dass dieses junge Leben lebend auch wieder nach Hause kommt.
Ja, das ist für mich weitaus emotionaler. Das habe ich also auch bei der ersten Ausstrahlung gleich zu spüren bekommen. In den, ich sag's mal, regulären und normalen Aktenzeichensendungen ist es so, dass ich mit dem Kommissar was zu tun habe, dass wir den Film sehen. Den sieht der Zuschauer genauso. Und dann gehen wir auf die Einzelheiten ein. Das sind mitunter schreckliche Bilder. Aber dort in dieser Spezialausgabe habe ich also unmittelbar in 4 bis 5 Fällen mit den Angehörigen zu tun und spüre dieses Leiden und diese Fassungslosigkeit der Menschen und merke halt auch hautnah, dass nichts mehr so ist, wie es mal war. Und das ist schon sehr bedrückend.
Und wie lange Sie und die Redaktion an so einem Fall dann dranbleiben, darüber sprechen wir gleich nochmal, okay?
Gerne.
Danke, Rudi Zerne. Guten Morgen, unser Thema heute in der ersten Stunde: spurlos verschwunden auf der Suche nach vermissten Angehörigen. Und ich bin noch immer im Gespräch mit Rudi Zerne, dem Moderator der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Und man kann gratulieren, ne? 10 Jahre jetzt. Im Januar 2002 haben Sie angefangen.
Ja.
Nee, Moment, ich bin der schlechte Mathe. 11.
Ich gehe jetzt ins 11. Jahr.
Ins 11. Jahr, ja, genau. Und sind ausgezeichnet worden mit einem Polizeistern.
Mit dem Polizeistern, ja, der Stadt Hamburg. Darüber war ich sehr stolz und habe dann auch noch eine Auszeichnung der Polizeigewerkschaft bekommen. Ja, das ist ganz toll, war ein erhebendes Gefühl und das zeigt ja auch, wie wertvoll diese Sendung ist.
Ja, und Sie kennen sich ja nun wirklich aus mit Auszeichnungen, zumindest im sportlichen Bereich, ja. Aber diese hat doch eine andere Bedeutung für Sie?
Ja, das hat ein ganz anderes Niveau. Ich meine, Sport ist, wie es so schön heißt, die schönste Nebensache der Welt. Das war ein großer und wichtiger Teil meines Lebens. Ich war 20 Jahre Leistungssportler, stand mal auf dem Treppchen bei Europameisterschaften, bin leider knapp an der olympischen Medaille vorbeigeschrammt mit Platz 4. Aber das ist ja nun, ich sag mal, im Sinne steht der Tropfen hüllt den Stein, eine Arbeit, die sehr wichtig ist für die Polizei. Und wenn die Polizei uns mit dieser Sendung auszeichnet, dann zeigt das, welche Bedeutung diese Sendung für die Arbeit gegen die Kriminalität hat.
Eine sehr wichtige Auszeichnung und Sie haben es gerade gesagt, jetzt in der kommenden Sendung spielt das Thema eines 86-jährigen Vermissten ebenfalls eine Rolle. Unser Thema heute ist ja spurlos verschwunden, auf der Suche nach vermissten Angehörigen. Gibt es eigentlich bei Menschen, die seit Jahren vermisst werden, eine Art Faustregel, was den Zeitraum angeht? Also kann man sagen, wenn man sie innerhalb eines Jahres nicht findet und es gar keinen Hinweis gibt, dann ist vielleicht was Schreckliches passiert oder stimmt das nicht?
Faustregel direkt würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist zum Beispiel so, dass im letzten Jahr 13.926 Kinder als vermisst gemeldet wurden. Mhm. Davon wurden in kürzester Zeit 13.833 wieder gefunden. Also das 99% der Fälle klären sich und zwar in den ersten Tagen. Wenn es dann länger dauert, jetzt kann ich keinen Zeitraum sagen, also sicherlich, wenn es Monate dauert, muss man mit dem Schlimmsten rechnen und sind die Befürchtungen sehr groß. Wie in etwa bei dem Fall des kleinen Mirko aus Grefrath. Ja.
An den wir uns alle ja noch erinnern.
Genau.
Aber jetzt ist ja eine Sendung wie die Ihre eine, die auch sehr viel gesehen wird, die eine hohe Zuschauerrate hat. Was glauben Sie denn, ist der Erfolg von Aktenzeichen XY über so viele Jahre?
Ja, das werde ich oft gefragt. Ich kann es Ihnen gar nicht so genau sagen. Ich bin selbst mitunter baff, welche Fälle sich dann noch klären. Wir hatten im vergangenen Jahr einen Fall, der zunächst auch als Vermisstenfall logischerweise behandelt wurde bei uns, Lolita Brieger, ein Mädchen, das vor 30 Jahren verschwunden ist, spurlos verschwunden und die Polizei hat nie aufgegeben. Die Akten werden halt immer wieder von neuen Ermittlern geöffnet und in dem Fall war es dann so, dass Staatsanwalt und zuständiger Ermittler das nochmal aufgegriffen haben, zu uns gekommen sind und tatsächlich hat sich einer aus dem Kreis des Mitwissers des Täters gemeldet.
Nach 30 Jahren.
Der Fall konnte nach 30 Jahren geklärt werden.
Unglaublicher Erfolg. Gehen Sie denn jetzt selbst vorsichtiger oder anders durchs Leben, seitdem Sie diese Sendung moderieren?
Überhaupt nicht. Ich fühle mich eigentlich nur, und das ist das Schöne daran, bestätigt in meiner Vorsicht. Ich bin immer ein Vorsichtiger, ein Mensch, der mit offenen Augen und sehr sensibel durch die Welt geht, aber kein ängstlicher Mensch. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht zu ängstlich ist, aber in vielen Dingen bin ich bestätigt worden und das ist schön so.
Sie wissen ja, dass es schon Menschen gibt, die allein beim Vorspann dieser Sendung schon Angst bekommen. Ja.
Ja,
also wenn Ihnen das schlimmste Verbrechen, was Ihnen bisher widerfahren ist, ein gestohlenes Fahrrad ist, dann kann man Ihnen ja nur gratulieren.
Ja, ich glaube, es sind sogar zwei Fahrräder weggekommen und dafür gab es auch eine Tracht, weil ich es mal wieder nicht abgeschlossen hatte. Und so. Ja.
Also, nächste Sendung läuft wann genau?
Jetzt am Mittwoch.
Mhm.
Am 16. und ja, leider auch wieder das gesamte Spektrum der abgrundtiefen Kriminalität und dabei auch der Fall dieses 86-jährigen Mannes, der seit einem Jahr vermisst wird.
Also, wir hoffen auf eine gute Aufklärungsrate.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Schönen Sonntag.
Danke Ihnen auch.
Ja, unser Thema heute an diesem Sonntagmorgen, spurlos verschwunden, auf der Suche nach vermissten Angehörigen. Und laut BKA werden in Deutschland ganz aktuell 555 Kinder unter 13 Jahren vermisst und 1420 im Alter so zwischen 14 und 17 Jahren. Die Initiative Vermisste Kinder ist seit 1997 Anlaufstelle für Eltern und Familien vermisster Kinder. Und ich bin jetzt im Gespräch mit dem Vorstand der Initiative, Lars Bruns. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, wer kontaktiert denn Ihre Initiative? Eher die besorgten Eltern oder die Polizei?
Das ist unterschiedlich. Also in erster Linie sind es natürlich doch zuerst die besorgten Eltern, die uns kontaktieren und dann meistens schon bei der Polizei waren. Auf jeden Fall ist es so, dass wir immer mit der Polizei Rücksprache halten, wie dieser Fall sich tatsächlich darstellt und welche Maßnahmen auch zur Unterstützung geeignet werden.
Wie sieht denn dann konkret die Zusammenarbeit mit der Polizei aus? Können Sie uns so einen Ablauf mal schildern?
Ja doch, also es gibt natürlich sehr unterschiedliche Fälle. Sie haben die Zahlen ja schon genannt. Das ist im Prinzip die Zahl der andauernd vermissten Kinder und die liegt ungefähr bei 1800. Das ist eine relativ konstante Zahl, die sich auch über viele Jahre hält. Dazu zählen im Prinzip Fälle, die länger als 2 Wochen andauern und da gehen natürlich täglich neue Fälle hinzu und andere klären sich auf. Aber pro Jahr gehen bei der deutschen Polizei ungefähr 100.000 Fälle ein, die Kinder und Jugendliche betreffen, die vermisst werden. Das ist natürlich eine ganz große Zahl. Und wie man sich schon denken kann, ist der ganz große Anteil dabei der sogenannte Ausreißerfall. Also Kinder, die im Prinzip freiwillig sich aus ihrem Umfeld entfernen und dann recht schnell auch wieder nach Hause zurückkommen. Und gerade diese Diskrepanz zwischen den Fällen macht es natürlich sehr schwierig, auch für die Polizei und für uns, entscheiden zu können, welcher Fall denn tatsächlich sich schwieriger darstellt, wo eine konkrete Gefährdung für das Kind oder den Jugendlichen da ist und wo nicht. Und es gibt da einen Fall aus dem Jahr 2010, der ist vielleicht einigen Hörern auch noch in Erinnerung, aus dem Ort Bodenfelde. Dort war ein Mädchen vermisst worden, ein 14-jähriges namens Nina, zum Wochenende hin, die schon öfter weggelaufen war, die aus einem Heimumfeld kam. Und dort wurde zwar die Meldung dann auch entsprechend an die Streifenwagen rausgegeben, dass Ausschau nach diesem Mädchen gehalten wird, aber es wurden im Prinzip keine dringende Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Und die Woche drauf ist dann ein 13-jähriger Junge, Tobias, aus demselben Ort vermisst worden. Und wie sich dann schnell herausstellte, war die Situation doch viel schlimmer, als man sich das vorstellt. Und beide Kinder wurden dann Ende der Woche tot aufgefunden, durch einen Mann aus demselben Ort ermordet und dort in einer kleinen Hütte verbracht. Und das sind natürlich so Fälle, wo dann bei uns die Alarmglocken schrillen, wo wir doch sehen, dass sehr schnell eine Intensivbesuche eingeleitet werden muss.
Sie arbeiten ja in Ihrer Initiative mit ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeitern. Aus was für einem Umfeld kommen denn Ihre Mitarbeiter, die dann helfen?
Ja, ursprünglich ist die Initiative aus dem Ortsverband des Kinderschutzbundes entstanden und das ist auch noch der ganz große Stamm der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle im gesetzteren Alter mittlerweile, die dann ihre tollen Fähigkeiten einbringen und das geht dann vom Erzieher über den Anwalt und auch ehemalige Polizeibeamte, die uns dann bei der Arbeit unterstützen und wir leisten natürlich auch gerade bei den langzeitvermissten Kindern, das muss man sich immer in Erinnerung rufen, es gibt also auch Fälle, wo Kinder dann Jahrzehnte verschwunden bleiben und die Eltern mit dieser Ungewissheit immer weiterleben müssen und dort zählt natürlich das persönliche Gespräch eigentlich wichtigstes Arbeitsmittel, weil natürlich doch das Umfeld irgendwann auch die Unterstützung dort ein Stück weit versagt, das kennt sicher jeder von uns, wenn jemand in der Familie krank ist oder jemand gestorben ist, dann kommt er doch nach einigen Monaten oder zumindest nach einem Jahr irgendwann der Anspruch, dass derjenige auch wieder voll dabei sein müsste und im Prinzip wieder komplett am Leben teilnehmen muss. Und bei einem vermissten Kind bewegt einen diese Ungewissheit im Prinzip im Zweifel auch das ganze Leben, wenn der Fall nicht aufgeklärt werden kann. Und dort bleibt man letztlich auch irgendwann total allein zurück.
Also eine furchtbare Vorstellung für alle, die Kinder haben. Und bei vielen HR3-Hörern ist es ja so. Sie bieten auf Ihrer Seite auch Ratschläge für Eltern und Kinder an, in denen es um Prävention geht, um eben das Schlimmste natürlich auch zu verhindern. Was sind denn das? Ganz kurz vielleicht noch konkret so für Tipps.
Ja, also es gibt eine Kinderschutzbibel, die wir gemeinsam mit dem Polizeipsychologen Professor Galwitz erstellt haben. Die können sich auch alle interessierten Eltern kostenlos bei uns anfordern mit einer kurzen E-Mail. Und das Wichtigste ist natürlich, das sind recht grundsätzliche Ratschläge, würde ich sagen. Also das offene Gespräch in der Familie ist natürlich wichtig. Also auch selbst so profane Dinge, wie dass man sich täglich auch zum Essen zusammensetzt und dann gemeinsam bespricht, was der Tag gebracht hat, wie man kennengelernt hat, also dass ein sehr gutes Vertrauensverhältnis da ist, was natürlich oftmals heutzutage, wenn beide Eltern dann auch berufstätig sind und die Kinder sehr allein unterwegs sind und dann auch mit Dingen berührt sind wie dem Internet oder modernen Medien, ob es Facebook sei oder ähnliche soziale Netzwerke, wo sie dann eigene Kontakte knüpfen und irgendwann auch sich das sehr schnell alleine entwickelt, dass dort einfach ein sehr enges Vertrauensverhältnis da ist und auch jedes Thema angesprochen werden kann von den Kindern bei ihren Eltern, egal aus welcher Richtung.
Also die Offenheit ist ganz wichtig, aber Sie nutzen ja die neuen Medien auch. Also wenn ein Kind vermisst ist, nutzen Sie ja auch Facebook oder ganz aktuelle Apps.
Ganz genau, also das haben wir uns auch als Ziel gesetzt, dass wir auch versuchen, jüngere Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen und gleichzeitig auch um Unterstützung zu bitten. Und wir haben dort die Plattform Deutschland findet euch auf Facebook mit derzeit über 160.000 Unterstützern. Und dort sehen wir doch sehr konkret, dass wir in aktuellen Vermisstenfällen dann tatsächlich auch innerhalb von einer guten Stunde bis zu 1 Million Leute erreichen, dadurch, dass diese Meldung geteilt wird. Und das Gleiche gilt auch für die App, die wir zum einen für die iPhone-Geräte anbieten und jetzt auch eine Firma ganz aus ihrer Nähe, aus Großumstadt, uns ganz freundlich unterstützt und das nochmal für alle anderen Systeme umwandeln wird und wir dort auch eine Vermisstmeldung sofort als Push-Nachricht, ähnlich wie eine SMS, direkt auf das Display bringen können und die Leute dann alarmiert sind, dass ein Kind in ihrer Nähe vermisst ist und dann auch direkt Ausschau halten.
Und das ist, glaube ich, eben ganz wichtig, eben diese hohe Aufmerksamkeit zu schaffen, damit es viele gibt, die davon wissen. Sie leisten eine ganz wertvolle Arbeit mit Ihrer Initiative, die emotional sicherlich nicht immer ganz einfach ist. Lars Bruns, Sie sind Vorstand der Initiative Vermisste Kinder. Auf dieser Seite gibt es diese ganzen Präventionstipps nochmal sehr viel detaillierter. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch am Sonntagmorgen.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Tschüss.
Spurlos verschwunden, auf der Suche nach vermissten Angehörigen ist das Thema bei uns heute in der ersten Stunde. Und nicht selten wird in solchen Fällen, wenn keine Straftat vorliegt, eine Detektei eingeschaltet. Und ich begrüße jetzt Markus Lenz von der Detektei Lenz aus Hanau. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Warum verschwindet eigentlich ein Mensch?
Ja, die Gründe dafür können sehr, sehr vielfältig sein. Die Gründe, mit denen wir zu tun haben, sind meistens Personen, die absichtlich untertauchen, heißt wegen Schulden oder sonstiger privater Probleme oder aber auch Kinder, die nach dem Besuch bei dem jeweils anderen Elternteil absichtlich zurückgehalten werden und nicht mehr zum sorgeberechtigten Elternteil zurückgebracht werden.
Wie viele von diesen vermissten Fällen bearbeiten Sie denn pro Jahr?
Etwa 80 bis 100 Stück.
Und haben Sie einen Überblick über Ihre Aufklärungsquote?
Die liegt so zwischen 60% und 70%, wo wir die Person zweifelsfrei wiederfinden können. Es hängt sehr, sehr stark vom Einzelfall ab, wie lange die Person schon weg ist und unter welchen Umständen die Person verschwunden ist.
Und wenn ich jetzt zu Ihnen käme und würde sagen, keine Ahnung, als Beispiel, mein Bruder wäre verschwunden, was bräuchten Sie für Anhaltspunkte von mir?
Na, grundsätzlich erstmal die genauen Umstände des Verschwindens, wann er verschwunden ist und dann alle Angaben zu Hobbys, alles, was er in seinem Leben bis jetzt gemacht hat. Und natürlich müssten wir uns dann auch in seinem Leben sehr, sehr genau umschauen, um etwaige Gründe zu finden, warum er eventuell verschwunden sein könnte. Gründe, die Sie vielleicht auch gar nicht wissen, sei es, dass er krank ist, sei es, dass er verschuldet war, sei es, dass er einfach aus sonstigen Problemen, Liebeskummer, irgendwo einen völligen Neuanfang machen wollte.
Das könnte bei meinem Bruder tatsächlich der Fall sein. Aber das heißt, jetzt ganz ernsthaft gesprochen, jeder Strohhalm, jede Information kann für Sie dann wichtig sein. Auch etwas, was ich vielleicht als ganz nebensächlich empfinden würde.
Wir haben schon einen 35-jährigen Sohn einer Familie wiedergefunden, der in Amerika neu verheiratet war und dort ein neues Leben hatte und schlicht und einfach keinen Kontakt mehr zu seiner Familie nach Deutschland wollte. Und einziger Anhaltspunkt dafür war ein Disco-Besuch von vor 10 Jahren, wo er diese Amerikanerin kennengelernt hatte. Etwas völlig Nebensächliches, was uns dann letztlich aber auf die richtige Spur gebracht hat.
Nun kann ich mir ja vorstellen, dass Menschen zu Ihnen kommen, wenn Ihnen die Polizei erstmal nicht mehr helfen kann. Ist das richtig?
Ja, viele wollen nicht zur Polizei gehen, weil natürlich auch keine Straftat vorliegt und die Polizei befasst sich mit solchen vermissten Fällen natürlich auch nur, wenn entweder eine Straftat vorliegt oder wenn es Minderjährige sind. Wenn ein Erwachsener verschwindet und ein Verbrechen erstmal ausgeschlossen werden kann, wird da auch nicht allzu viel Aktivität entfaltet werden von Seiten der Staatsmacht.
Aber ich weiß ja als Angehöriger eigentlich auch nicht, ob eine Straftat vorliegt.
Das ist grundsätzlich richtig, aber das ist einfach ja im deutschen Rechtssystem so. Die Polizei nimmt die Vermisstenanzeige auf und wenn dann kein direkter Anhaltspunkt für eine Straftat vorliegt, passiert erstmal auch nicht viel, solange die gesuchte Person nicht durch Zufall in irgendeine Polizeikontrolle kommt. Und selbst wenn sie dahin kommt und dann sagt, sie möchte aber nicht, dass die Verwandtschaft über den neuen Aufenthaltsort informiert wird, dann hält sich die Polizei da auch dran und gibt diese Informationen auch nicht weiter.
Das machen Sie aber nicht, wenn Sie zum Beispiel von der Familie bezahlt werden. Sie geben die Information dann weiter.
Wenn die Familie ein berechtigtes Interesse darlegen kann, dann werden wir im Zweifel die Identität schon weitergeben und den neuen Aufenthaltsort. Das kommt natürlich auch immer darauf an. Vielfach stellen wir dann den Kontakt auch her. Wie zum Beispiel in dem Fall, den ich Ihnen eingangs geschildert habe, von dem Herrn, der in den USA neu verheiratet war.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele, die uns zuhören, dann eben auch über den Punkt nachdenken, den ich gerade angesprochen habe, die Kosten. Spielen Kosten eine Rolle in diesen ersten Gesprächen, die man mit Ihnen dann führt, wenn man eine Detektei aufsucht?
Also die Erstberatung ist grundsätzlich immer kostenfrei. Da führen wir dann erstmal eine Analyse durch. Können wir überhaupt helfen? Und wenn ja, wie und aufgrund von Erfahrungswerten, mit welchen Kosten ist bei einer Suche zu rechnen? Und dann kann man eine Suche auch sehr, sehr leicht unterteilen, dass man sagt, okay, man hat erstmal ein bestimmtes Budget. Man schaut erstmal, was man innerhalb dieses Budgets erreichen kann. Mhm. Einfach, dass die Kosten für den Auftraggeber nicht ausufern.
Haben Sie denn das Gefühl, Herr Lenz, die Zeiten sind ja wirtschaftlich für viele auch sehr, sehr schwierig, sehr angespannt, der Arbeitsmarkt ist angespannt, dass so solche Vermisstenanzeigen, dass das zunimmt?
Also es,
oder ist die Zahl gleich?
Wir haben in den letzten Jahren schon relativ häufig bemerkt, dass Personen, die einfach nicht mehr weiter wissen, dann versuchen, ihr Glück im Ausland neu zu finden, mhm, dann relativ überstürzt hier die Konten leer räumen, alles noch versilbern, was irgendwie ja zu Geld zu machen ist, und dann einfach untertauchen. Aber diese Personen findet man, ich sage mal, in 90% aller Fälle sehr leicht wieder. Weil wenn etwas überstürzt gemacht wird, werden Fehler gemacht, und diese Fehler helfen uns, die Person wiederzufinden.
Und dieser,
wenn jemand so etwas von langer Hand plant, dann wird es schwierig.
Und der Mensch, der einfach so die Zelte abbricht und ein neues Leben irgendwo anders aufbaut, weil es hier vielleicht Probleme gibt, macht er sich eigentlich Gedanken darüber, was mit den Angehörigen passiert, die ja dann die ganze Zeit in Sorge sind?
Am Anfang nicht, später ja. Nur später melden sich diese Personen aus Scham dann häufig nicht mehr. Und dann ist es zum Teil auch unsere Aufgabe, den Kontakt mit diesen Personen herzustellen und ihnen zu sagen, reicht zu, melden Sie sich zu Hause oder sollen wir das für Sie tun? Man macht sich einfach nur Sorgen.
Sagt Markus Lenz von der Detektei Lenz aus Hanau. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Dankeschön.
HR3. Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.